Wenn ein Straftäter nach einer langen Haftzeit entlassen wird, besteht ja immer ein Risiko, also das Risiko des Rückfalls. In unserem nächsten Fall hat es gerade mal 5 Wochen gedauert, bis der Täter wieder zuschlägt. Und diesmal überschreitet er auch die letzte Grenze. Willkommen bei Im Kopf des Verbrechers.
Ja, wir sprechen heute über Jochen S., der eine Frau umgebracht hat. Und ich glaube, wir gehen das am besten mal diesmal so ganz chronologisch an. Ich erzähle mal, wie das vonstatten gegangen ist. Das war am 7. Oktober 2006. Monika F. ist Krankenschwester, sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Ihre Freunde sagen, sie ist eine freundliche, lebenslustige, engagierte Frau. Es ist rot und sie steht an einer Ampel. Und plötzlich steigt ein junger Mann in ihr Auto, sagt zu ihr, ja, er ist in einer Zwangslage, er braucht dringend Geld. Er zwingt sie, zu einem Geldautomaten zu fahren. Monika F. glaubt zu dem Zeitpunkt noch, na ja, gut, dem geht's um Geld. Wenn ich jetzt kooperiere und er mit meiner EC-Karte jetzt Geld abholen kann, wenn er Geld hat, dann wird er von ihr ablassen.
Na gut, das ist in gewisser Weise ja naheliegend, weil das ist das, was er jedenfalls, was die Situation erzählt und was er ja auch sagt. Und deshalb geht sie in dem Moment von einem Raubüberfall aus. Und ihr erscheint, dass das Ziel des Täters auch klar ist, er will Geld. Und ihre Hoffnungen sind ja nicht ganz unbegründet und etwas geschmälert, denke ich mal, werden sie aber zu diesem Zeitpunkt schon dadurch, dass der Täter nicht maskiert ist. Also das heißt, dass er sie als Augenzeugin zurücklassen muss. Sie hat ihn gesehen, sie kann ihn identifizieren. Und da muss man sagen, das riskieren doch die wenigsten, sei denn sie sind also wirklich auch schon irre oder sowas. Oder das ist ihnen auch schon längst egal.
Ja, was die Frau natürlich zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, ist, der Mann, der da neben ihr im Auto sitzt, ist ein vorbestrafter Ex-Häftling, nämlich. Er hat sie dann genötigt, an 2 Geldautomaten insgesamt 1200 Euro abzuheben. Er sagt auch, mehr braucht er nicht. Sie denkt, er könnte sie jetzt eigentlich gehen lassen. Er denkt, jetzt habe ich die Frau schon in meiner Macht, dann gehe ich auch weiter. Und er zwingt sie, zu einer abgelegenen Stelle zu fahren.
Ach gut, das ist halt eine, man muss es so sehen, das ist so eine tickende Zeitbombe. Vielleicht war am Anfang wirklich der Impetus, nur an Geld zu kommen, aber irgendwann hat sich zumindest seine Absicht verändert. Irgendwann ist ihm bewusst geworden, ich habe jetzt die absolute Kontrolle über diese Frau. Und in dem Moment sozusagen ist bei ihm wieder so ein alter Trigger wieder wach geworden. Und der bisher halt einigermaßen unterdrückt werden konnte von ihm. Und da legt er den Schalter um. Diese Situation, ich kann, fahr dahin, hol Geld, fahr mich dahin, hol nochmal Geld, du sitzt da, ich habe die Macht über diese Frau und die will ich jetzt auch zu Ende genießen. Mir reicht es nicht, dass ich das Geld abgenommen habe. Und ganz überraschend, glaube ich, kommt das bei diesem Typen nicht. Ich denke mir, wahrscheinlich hat er diese Tat vorweg auch schon mal im Kopf, zumindest in Ansätzen wenigstens durchgespielt. Also es ist kein Zufall, dass er sich eine Frau ausgesucht hat, glaube ich, von Anfang an. Sonst hätte es ja auch ein Mann sein können, zu dem er in das Auto steigt. Nein, es musste eine Frau sein.
Naja, aber ein Mann kann sich vielleicht auch eher wehren. Ne? Ja, Frauen sind dann doch leichtere Opfer.
Ja, wahrscheinlich schon, aber man kann sich ja, wenn man mit einer Waffe ausgestattet ist, kann man sich ja besser auch nur vorbereiten. Ich glaube, er wusste von Anfang an, er will eine Frau und die soll schwächer sein. Und irgendwann merkt er, was ist jetzt für eine Situation? Warum soll ich die jetzt laufen lassen? Ich meine, jetzt ist sie da. Und ich habe Geld. Mein erstes Ziel ist befriedigt, aber es gibt noch ein, zwei andere Sachen, die könnte ich ja jetzt auch noch eben mal durchziehen.
Ja, und das tut er auch. Er vergewaltigt die Frau brutal. Und dann irgendwie, dann eskaliert die Situation komplett.
Ja, als sie zu schreien beginnt, wird ja alles dran gesetzt, dass sie aufhört. Und da ist jedes Mittel recht. Und hat er sie zum Schweigen gebracht. Hat sie erstochen. Und die Leiche danach im Wald versteckt. Das sind jedenfalls seine eigenen Aussagen später dazu gewesen. Da verschleiert er nichts und ist auch ein Stück weit glaubhaft. Aber in dieser Situation oder in dieser Tatdarstellung offenbart sich natürlich auch dieses Gewaltpotenzial dieses Täters. Und es ist halt so, dass einige Täter, die schon wegen Gewalttaten im Knast sitzen, zwar dort ihre Zeit verbüßen und irgendwann mal auch natürlich entlassen werden und es muss auch Behandlungen gibt, die stattfinden, aber bei einigen ist es so, dass diese therapeutischen Angebote sie nicht erreichen oder dass sie es verstehen, sich so gut zu verstellen, dass sie zwar vorgeben, dass sie jetzt anders agieren, aber eigentlich eher in ihrer Fantasie ihre Gewaltfantasien eher noch zugenommen haben. Und da gehe ich bei diesem Menschen davon aus, dass bei dem das so gewesen ist.
Die Leiche vergräbt er dann im Wald. Die wird einige Tage später von der Polizei gefunden. Und der Ehemann des Opfers ist ein Vollzugsbeamter in einer nahegelegenen Haftanstalt. Und der hat sofort einen Verdacht, nämlich einen ganz bestimmten Ex-Häftling und vorbestraften Sexualtäter, der nur wenige Wochen vor der Tat vorzeitig aus der Haft entlassen wurde. Und der Ehemann selbst hat ihn 5 Jahre lang bewacht. Da stellt sich natürlich die Frage, war es doch kein Zufallsopfer? Konnte er das wissen, dass es die Ehefrau war? Hat er sich rächen wollen an dem Schließer im Knast?
So gut, ganz ausschließen kann man das nie. Aber ich glaube, die Untersuchungen der Polizei haben ergeben, dass das relativ unwahrscheinlich war, dass der Täter wusste, wessen Ehefrau er da vor sich hat. Er selbst jedenfalls. Der Täter selbst hat jedenfalls geleugnet, dass es eine Verbindung zwischen seinem Opfer und seinem ehemaligen Vollzugsbeamten gab, dass er das gewusst hat. Es ist natürlich so, wenn man im Gefängnis arbeitet als Vollzugsbeamter, die eigene Frau wird Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens, eines Sexualverbrechens, dass man dann schon mal drüber nachdenkt, wer ist denn in den letzten Wochen oder Monaten entlassen worden und wer ist dafür verantwortlich? Wer könnte das sein? Man martert sich den Kopf natürlich, weil man kennt eine ganze Reihe und fragt sich, wer ist denn jetzt gerade raus und wer ist gut für so eine Tat? Gerade wenn man jemanden so lange selbst auch bewacht oder betreut hat. Das ist ja nicht nur bewachen, sondern man redet ja mit denen, man kriegt ja noch mit, ob sich einer verändert oder ob einer irgendwo der Alte geblieben ist. Und
aber was ist denn so aus deiner Erfahrung? Du warst ja Gefängnisarzt. Über 20 Jahre lang. Gibt es, also sind die Gefangenen, haben die einen Hass wirklich auf die Wärter?
Nein, bestimmt gibt es Beziehungen oder Verhältnisse dort, die von Hass geprägt sind oder von gegenseitiger Ablehnung oder Abneigung. Hass eher nicht. Aber auszuschließen ist das nie. Also es gibt natürlich Bedrohungen, wo man dem Betreffenden sagt, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, wo deine Tochter wohnt. Wenn ich rauskomme, wirst du sehen, was du davon hast. Das sind ja solche Szenarien, die man öfter erlebt oder die ich auch schon erlebt habe, mit denen man umgeht. Aber natürlich gibt es die lauten, die es aber nie machen. Und es gibt manchmal auch die leisen, die es vielleicht machen, ohne dass sie es großartig ankündigen. Aber natürlich, also so hier sind die Verhältnisse ein bisschen anders. Ich glaube, das ist halt so ein klassischer Zufall. Da ist jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort, ganz einfach. Und der Rest ist zwar irgendwie auffällig, aber dieser Täter gehört zu diesen ungefähr knapp 8% an Insassen in Gefängnissen, die für 75% der schweren Verbrechen verantwortlich sind und von denen wir auch wissen, dass manche dafür, ich habe einige erlebt, die brauchten nur einen halben Tag nach der Entlassung, um wieder furchtbar zuzuschlagen, die nächste Vergewaltigung, den nächsten Mord zu begehen. Und weil sie halt einfach eine tickende Zeitbombe sind und man hat keine Handhabe, sie über den letzten Tag der Haft, über den Endstrafentermin festzuhalten, wenn sie nur auf die Vermutung hin, kann man jemanden dann nicht festhalten. Der wird dann halt nach 10 oder 12 oder 6 Jahren entlassen. Und das ist das Problem. Und die sind natürlich auch gut beraten, das, was sie antreibt, was in ihrem Kopf vorgeht, nicht zu verraten. Ich habe sie insgesamt ein einziges Mal erlebt in meinem Leben, dass jemand zu mir hinkam und hat gesagt, sie müssen mir helfen, ich darf nicht raus, in mir steckt ein Monster. Und was die mir dann erzählt hat, das war wirklich monströs, muss man sagen. Aber das ist die absolute Ausnahme.
Ja.
Also jeder will ja nun mal auch aus dem Knast raus. Aber bei vielen ist natürlich unter der Haft die Fantasie, wie geht's draußen weiter? Also es muss ja jemand büßen für diese, dass man eingesperrt war, dass man auf sich zurückgeworfen war. Das ist ja nicht in Ordnung. Und gerade Menschen, die vorweg schon wegen Gewalttaten gesessen haben, speziell an Gewalttaten gegen Frauen, da ist die Gefahr noch mal ein Stück weit größer. Und so ist es halt in diesem Fall. Es war ein getriebener Täter. Und er ist ja auch in einer wirklich beeindruckenden, sage ich mal, zeitlichen Abfolge nach der Entlassung wieder rückfällig geworden.
Das Fatale daran ist aber auch, dass der Ehemann des späteren Opfers, also der Beamte in der Justizvollzugsanstalt, im Jahr davor vor der Entlassung gewarnt hatte.
Ja gut, das ist vielleicht das Dramatische. Überlegt man, dann wird deine Frau umgebracht, vergewaltigt. Du kennst selber auch den Mörder schon etwas, sag ich mal, intimer, weil du als Beamter mit ihm täglich umgehst oder arbeitstäglich eben immer wieder begegnest, immer wieder auch Gespräche mit ihm führst, mitkriegst, wie er sich aufführt, mitkriegst, wie er in seiner Zelle sich gibt, wenn er da irgendwo die Nacktbilder an die Wand pitcht oder sonst was, oder wie du hörst, wie er mit anderen Gefangenen über Frauen spricht oder sowas. Whatever, klar, sind das deine Wahrnehmungen. Und natürlich ist es so, dass jeder dieser Vollzugsbeamten natürlich seine Wahrnehmungen niederschreiben kann und kann auch seine Bedenken äußern. Aber er ist natürlich nur einer in einer ganzen Reihe von Menschen, die darüber befinden, ob der jetzt entlassen werden oder frühzeitig entlassen werden kann. Und dafür gibt's halt eben auch, um halt eben Abneigungen, persönliche Abneigungen zu verhindern, gibt's natürlich dann diese neutralen Gutachter, also Leute, die jetzt nicht in irgendeinem besonderes Verhältnis da zu dem stecken, und die, deren Aussage hat natürlich mehr Gewicht. Natürlich ist es fatal, wenn man sagt, ich habe vor dem Mörder, vor der Entlassung des Mörders meiner Frau gewarnt und keiner hat auf mich gehört.
Ja.
Das ist natürlich ein besonderes hartes Schicksal,
ja.
Weil du sagst, hey, ich habe es gewusst, ich habe es geahnt.
Und hätte man auf mich gehört, dann könnte sie noch leben vielleicht.
Jetzt hat es meine Frau getroffen. Das ist natürlich nochmal, da wird ein besonderes Schicksal nochmal sehr, sehr privat und sehr, sehr persönlich, weil ne, das ist deine Frau und das ist ein Mörder, den du vom Job her, aus deiner Arbeit her als Vollzugsbeamter gut kennst und vor dessen Entlassung du gewarnt hast. Und das ist natürlich schon eine Duplizität von Ereignissen und Konkurrenz. Die ist Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber es zeigt auch, Ja, das, die Arbeit mit Verbrechern bewahrt dich nicht vor Verbrechen oder deine Menschen, die du liebst und schätzt.
Ja, der Täter hatte eben auch eine, wie man so sagt, immer eine günstige Sozialprognose. Also er hatte tatsächlich ja schon eine Arbeit gefunden und eine Wohnung, Bewährungshilfe war geklärt und der Gutachter hat eben festgestellt, aus seiner Sicht, dass er nicht mehr gefährlich ist und entlassen werden kann.
Na gut, das war halt alles geklärt, so wie es gemacht wird halt. Ich meine, er hatte eine Arbeitsstelle, da wird ihm geholfen bei der Wohnungssuche wird ihm auch geholfen. Die Bewährungshilfe ist immer klar, also weil wenn noch jemand entlassen wird vor Endstrafe, wird er einer Bewährung, unterliegt er der Bewährung, also unter einer engmaschigen Aufsicht. Das ist alles normal, aber das Entscheidende ist, dass ein Externer oder ein Gutachter feststellt, dass er nicht mehr gefährlich ist, also eine günstige Prognose ausstellt. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine Prognose auf die Zukunft. Das ist ein bisschen Hellsehen auch. Also was weiß, wissen wir, was tut der im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, wie wird das Leben weiterlaufen? Aber ich meine, das macht wird dann anhand von Gesprächen gemacht, aber auch anhand von mittlerweile auch anhand von Täterprofilen, anhand des, wie hat er die Tat begangen, ja, und wie war das Nachtatverhalten. Das sind alles wichtige Erkenntnisse, die heute jedenfalls beim vernünftigen Gutachter festgestellt werden. Ich kann dir aber eines sagen, Sina, ich glaube, es gibt noch keinen Gutachter, selbst die bekanntesten und berühmtesten und fähigsten, die noch nicht mal wenigstens einmal daneben gelegen haben. Ja, also das ist halt einfach, ja, das Vorhersehen in die Zukunft hineinzusehen. Wie werden die Lebensverhältnisse sein und so. In der Regel, muss man sagen, liegen sie besser. Aber das Risiko, mal daneben zu liegen, ist natürlich da. Aber wenn du keine Entscheidungen triffst, dann änderst du auch nichts. Dann wird er halt 3 Jahre später entlassen und dann passiert das Gleiche. Wobei natürlich das Schicksal ist immer hart zu dem, ne, der getroffen wird davon. Gar keine Frage. Aber es gibt auch Täter, die verstehen das. Die können, die setzen sich die Maske auf, die machen dem Gutachter quasi einen Ring durch die Nase und führen ihn an allem vorbei, was weh tut. Und viele sind halt eben auch Blender und man darf nicht vergessen, dass es gerade auch diesen psychopathischen Tätern wahnsinnig gelingt, halt eben so eine Maske aufzusetzen und auch Veränderungen vorzutäuschen. Ich meine, man muss überlegen, die führen ganz viele Gespräche mit den unterschiedlichsten Gutachtern. Das ist ja nicht das erste Gutachten und das einzige, was gemacht worden ist. Davor werden noch viel mehr gemacht. Man weiß, man lernt auch aus seinen Gutachten, man lernt auch aus dem Umgang mit den Gutachtern. Man lernt aus den Gesprächen mit seinem Psychologen, was die hören wollen, was sozusagen positiv ist. Ja. Man führt Gespräche mit anderen Tätern, ja, am Freistundenhof oder in der Zelle und sagt, was wollte der von dir hören? Ne? Warum hat man dich nicht rausgelassen und so weiter? Und er sagt dann, hey, ich habe das und das erzählt, damit war ich durch. Ja? Ja, weil die lesen ja auch ihre eigenen Gutachten und können daraus natürlich irgendwo auch die
nächsten Schlüsse. Darf man das?
Ja klar, es geht ja um ihn. Natürlich liest er sein eigenes Gutachten. Und es geht ja eben, es ist ein Gutachten über ihn, also hatte das Recht auch da reinzuschauen. Und das ist so ein langsamer Prozess. Und natürlich, deshalb werden die Gutachter auch immer getauscht, das ist mal immer ein anderer. Aber trotz aller Sicherheitsvorkehrungen, die eingebaut werden, ja, um halt eben das zu verhindern, was hier passiert ist, passiert es. Und das ist halt, sag ich mal, das Lebensrestrisiko, was wir nie ausschließen können.
Naja, er saß im Gefängnis, weil er 7 Jahre zuvor eine Tat begangen hat, die also fast identisch war. Das heißt, er hat, da war er erst 29 Jahre alt, hat er eine Frau überfallen, sie zur Herausgabe ihrer Scheckkarte genötigt und sie danach brutal vergewaltigt. Und aus diesem Grund hat er auch während seiner Haftzeit 4 Jahre lang an einer Therapie für Sexualtäter teilgenommen. Im Gefängnis, die Mitinsassen fanden ihn sehr brutal. Aber da weiß man natürlich auch immer nicht, das weißt du besser, ne? Was
Naja gut, das ist immer das Problem, ist immer das, wenn so eine Tat passiert, wissen hinterher natürlich alle, was zu berichten, was alle schon immer gewusst haben und so weiter. Ich habe das mehrfach erlebt, dass auf einmal, wenn einer rückfällig geworden ist, hieß es, ja, das war doch absehbar, ich habe das immer schon gesagt. Selbst die gleichen Leute, die vorweg gesagt haben, nee, der kann raus. Also dass dann Mitgefangene nochmal so, ja, das war doch bekannt, der war doch hier auch brutal. Also ich finde immer, deshalb ist es wichtig, dass alle zum richtigen Zeitpunkt das sagen, was sie hinterher vorgeben, dass sie es immer schon gesagt haben. Aber weil das ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn jemand im Knast bekannt ist für Brutalität gegen Mitgefangene, dass das aktenkundig ist, dass darüber schon mal gesprochen worden ist. Ja, dann ist es in der Welt, dann ist es nämlich auch in den Akten. Und das ist oft so, dass manche darüber kein Wort verloren haben. Entweder weil sie Angst vor dem Täter haben und sagen, das ist zu brutal. Wenn ich das sozusagen dem Beamten erzähle, dann habe ich hier kein gemütliches Leben mehr. Oder sie reden anschließend den Menschen nach dem Munde. Fakt ist, normalerweise wird jemand nicht ganz so leichtfertig entlassen. Und wenn man so jemanden entlässt, der schon so eine Tat begangen hat, dann geht man schon davon aus, dass so 4 Jahre Sexualstraftätertherapie helfen könnten. Wobei natürlich eines klar ist, es sind oftmals psychopathisch schwerstgestörte Menschen. Und um so eine Psychopathie zu behandeln, braucht es manchmal 400, 500, 600 therapeutische Einsatzstunden.
Dafür, ist das überhaupt behandelbar?
Wenn es denn überhaupt behandelbar ist. Es gibt bestimmt Störungen, da bin ich von überzeugt, wie bestimmte sadistische Störungen oder sowas, die sind nicht behandelbar. Und das ist so eine. Das ist ja auch eine sadistische Störung. Er genießt ja die Ohnmacht seiner Opfer, weidet sich daran, vergewaltigt sie und tötet sie. Das Töten gehört auch mit dazu. Das ist Sadismus. Und auf diese Geschichten erstmal das Geld zu nehmen, sie auszurauben und dann halt eben auch zu vergewaltigen und zu töten.
Also die erste Frau hat er nicht getötet.
Naja, aber
er ging dann bei seinem zweiten Opfer quasi dann noch einen Schritt weiter.
Naja, ist ja natürlich.
Vielleicht auch hat er gesagt, ob beim ersten Mal bin ich erwischt worden, jetzt will ich keine Zeugin mehr.
Ich will nicht mehr in den Knast, aber auf der anderen Seite hat sich natürlich im Laufe seiner Haftzeit trotz aller Therapie, deren Erfolg man ja so richtig nicht messen kann, weil wie willst du im Knast messen, ob er mit Frauen unbeobachtet normal umgeht? Das sind ja, ne? Er lebt im Knast ja weiter unter kontrollierten, sehr kontrollierten Bedingungen. So, und da kannst du nicht mal testen, wie ist es, wenn der unbewacht mit Frauen zusammen ist. Also das ist so eine Spekulation. Deshalb sind so Gutachten, sind immer Prognosen in eine Zukunft hinein, anhand dessen, wie er sich jetzt im Augenblick gibt und wie es der Aktenlage nach entspricht. Also ich will damit sagen, es wird sich nicht ganz ausschließen lassen, dass das auch passiert. Natürlich ist das ein Fall, der Vollzugsbeamte kennt den Täter und sagt, ich habe davor gewarnt, diese Idioten von Gutachter haben es mal wieder vermasselt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob man dem Gutachter später dann fachliche Mängel irgendwie attestieren konnte, weil auch das ist schon passiert, dass halt eben Angehörige von Opfern dann später gesagt haben, okay, das ist ja fahrlässig gewesen oder grob fahrlässig und dafür muss ein Gutachter sich dann auch zur Not verantworten.
Der Lebenslauf des Täters ist auf den ersten Blick, würde ich sagen, so unauffällig wie der Mann selbst. Also wir wissen, dass er den Hauptschulabschluss gemacht hat, eine Schreinerlehre. Er war durchaus erfolgreich im Beruf. Er hatte eine Freundin, mit der es dann wieder auseinanderging. Und die zweite Freundin aber hat er nach der Geburt des gemeinsamen Kindes geheiratet. Und die Nachbarn, die man dann befragt hat, beschreiben ihn freundlich, höflich, unscheinbar, ein ganz normaler Mensch. Und da fragt man sich natürlich schon, was hat in diesem unauffälligen Mann so eine Explosion von Gewalt ausgelöst?
Na gut, das ist nichts Ungewöhnliches, dass viele Sexualstraftäter, gerade dieser, ich halte ihn für Täter auch mit deutlichen sadistischen Tendenzen, dass die halt eben auch vieles tun, um im Alltag halt nicht aufzufallen. Weil wenn man es merken würde oder sowas, dann käme man ihnen ja schneller drauf. Also viele können in Familienverband leben, haben Kinder, ja, und ihr Unwesen treiben sie halt ganz woanders, nämlich draußen, wenn sie unterwegs sind, wenn sie nachts alleine unterwegs sind oder wenn sie halt eben diese Triebe und dieses Getriebe nicht mehr aufhalten können. Und es hat eine unauffällige Biografie, gar keine Frage, aber es gibt doch eine ganze Reihe von belastenden Ereignissen. Also der Vater verließ die Familie, als das Kind gerade geboren, also er gerade geboren wurde. Seine Mutter hat er selten zu Gesicht bekommen, also es fehlten ihm sozusagen erzieherische Eingriffe. Ja, die war Metzgereiverkäuferin, die hat er kaum gesehen. Der Großvater war ein launischer und gewalttätiger Mann. Ja, also da hat er Lernen am Beispiel. Wahrscheinlich hat er also auch von dem schon mal selbst Gewalt erfahren und hat gesehen, Gewalt und launisch sein ist eine Lösung. Und die Tante war offenbar auch so ein Mannweib, passend zu dem gewalttätigen Onkel. Das war auch eine Frau, die oft zuschlug. Also Gewalt, eigene Gewalterfahrung, Vernachlässigung und eigene Gewalterfahrung sind in vielen Fällen bei diesen Tätern sozusagen der Ursprung eigenen Bedürfnisses nach Gewalt, Auslebung von Gewalt, dass Gewalt sexy ist und die Verbindung auch. Viele dieser Täter, wie gesagt, wissen, wie das ist, wenn man geschlagen wird und haben das nie vergessen und sie wollen nie wieder ohnmächtig sich fühlen. Sie wollen die Macht. Und das erklärt auch dieses schwierige Verhältnis, was er eigentlich zu Frauen hat. Aber das entschuldigt natürlich gar nichts. Also nur weil jemand selbst Gewalterfahrung hat und Vernachlässigung erfahren hat, das gelingt vielen und die anderen werden halt traurig und depressiv. Und manche davon werden halt selbst zu gewalttätigen, psychopathischen Tätern.
Ja, und dann gibt es auch noch eine weitere Frau in seinem Leben, die ältere Schwester. Die wird aufs Gymnasium geschickt. Er, der durchaus auch intelligent ist, der bleibt auf der Hauptschule zurück. Er hat nämlich so eine Lese-Rechtschreibschwäche und auch da, die versucht der Großvater mit Schlägen zu kurieren. Also die ganzen Frauen in seinem Umfeld, ne, sind ja, sehr lieblos.
Ja, Frauen erlebt er nicht als etwas Fürsorgliches, Liebevolles, sondern sie sind halt lieblos, die gewalttätige Tante, die Mutter, die ihn vernachlässigt, die erfolgreiche oder erfolgreichere Schwester. Das kann bei ihm dazu geführt haben, dass er wirklich einen regelrechten Hass auf Frauen entwickelt hat. Frauen stehen für all das, was unangenehm ist, was böse ist, für ihn jedenfalls. Für verlassen werden, für Einsamkeit, für benachteiligt sein. Er ist Loser, weil es diese Frauen in seinem Leben gegeben hat.
Er lernt dann seine Ehefrau kennen, übrigens im Karneval. Genau, sie heiraten. Aber es gibt immer viel Streit.
Das Irre ist ja, offenbar hat er ja irgendwie ein Faible für die Krankenschwester, ne? Also er heiratet eine Krankenschwester und genau.
Und seine beiden Opfer sind auch Krankenschwester, wobei man natürlich jetzt auch nicht weiß, wenn er in dieses Auto eingestiegen ist, zufällig, ob er das wusste.
Aber ja. Na gut, aber Fakt ist, er hat sich oft gestritten, weil es Stress gab, weil er seine Zeit verplemperte oder wie auch immer, nicht genug Zeit für sie hatte, ja, weil das kennt er nicht. Diese Menschen sind oft beziehungsgestört bis zum Ende ihrer Tage. Ja, das, was sie da erlebt haben, macht sie in normalen Beziehungen auch schwierig oder macht sie zu normalen Beziehungen unfähig. Dann wird sich halt gestritten, dann eskaliert das Ganze. Man trennt sich, man kommt wieder zusammen. Aber es ist immer klar, dann schon wieder hat die gewonnen. Ja, die hat schon wieder gewonnen. Ich bin quasi wieder zu Kreuze gekrochen. Diese Frauen haben mich schon wieder besiegt. Schon wieder musste ich mich verstellen, mein Leben verändern. Na, in Anführungszeichen einer Frau zuliebe? Nein, weil eine Frau das von mir verlangt und sich dabei klein gefühlt. Und dann kam das Kind und es wurde geheiratet. Und da bleibt immer er der, der liefern muss. Er muss sich fügen. Ja? Er bleibt der Machtlose, einer, der sich jedenfalls von den Frauen überfordert und nicht ausreichend anerkannt sieht.
Ja, und aus dieser Machtlosigkeit kommt dann natürlich so die Wut, der Hass, und der bricht sich in dem Mord, den er begeht, seine Bahn. Dieser Mord wird auch sehr schnell aufgeklärt. Es gibt überhaupt keinen Zweifel an der Täterschaft dieses Mannes. Er hat auch sofort ein umfassendes Geständnis abgelegt, die Tat in allen Einzelheiten geschildert. Und alle Spuren und alle Zeugenaussagen bestätigen die Glaubwürdigkeit seiner Darstellung.
Ja gut, er hat es auch vor der Überlast oder Übermacht der Beweise hat er das natürlich dann auch eingeräumt. Also es ist natürlich oft so, dass diese Täter relativ stumpf sind. Also in dem Moment, wo sie dann überführt werden, ja, ist klar, war ich, habe ich gemacht, okay. Ja, das wird dann gar nicht länger beschönigt oder sowas. Und Umgang mit der Polizei, das kennen Sie, vor Fachleuten sich zur Tat, Verlauf zu äußern, ist auch nichts ungewöhnlich. Das sind die erfahrener Sehner als du und ich. Was wir sehen, ist ein Mensch, der innerlich zerrissen ist, der so kein normales Leben führen kann, weil er irgendwie dafür sozusagen gar nicht die Hardware hatte. Die ist nicht aufgespielt worden bei ihm. Und deshalb stürzt im wahrsten Sinne jede Software, die aufgespielt wird auf dieses System, stürzt immer wieder ab. Und das sind die klassischen Abstürze. Ja, er versucht es wahrscheinlich sogar. Er versucht möglicherweise sogar, das nicht mehr zu tun. Aber er wird immer wieder eingeholt von Bildern und von uralten Gefühlen, von Hass auf Frauen. Und das ist ein altes Gefühl, das kennt er seit Kindesbeinen. Und das versucht er auf der einen Seite hinzukriegen, indem er versucht, ein liebevoller, freundlicher Ehemann zu sein. Und auf der anderen Seite ist der, der ab und zu Luft braucht, wie zum Atmen, muss er töten.
Naja, er unterdrückt seine Aggressionen auch in diesem.
Wie gesagt, es ist ein sadistischer Täter, wie ich das schon ein, zweimal gesagt habe. Das ist ein sadistischer Täter, der einfach diese Machtgeschichten braucht. Und da, das schließt das eine nicht aus. Man kann nach außen hin der liebevolle Ehemann sein und nebenbei doch in Wahrheit auch ein sadistischer, psychopathischer Täter.
Der Prozess, der dann folgt, ist ziemlich kurz. Die Staatsanwaltschaft, aber auch der Verteidiger des Mörders, also des geständigen Täters. Beide haben, ich glaube, das ist sehr ungewöhnlich auch, also sehr einträchtig, sowohl lebenslange Haft gefordert, als auch Sicherungsverwahrung, also die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Also nicht mal der Verteidiger hat irgendwie auch nur den geringsten Versuch unternommen, ihm diese besondere Schwere der Schuld zu ersparen, was ja auch eine Sicherungsverwahrung lebenslang bedeuten kann. Ne?
Na gut, also er hat ja das ganze Paket gekriegt, also lebenslang, die besondere Schwere der Schuld und die Sicherungsverwahrung. Das gab es auch nur in dieser Zeit. Heute ist diese Kombination so nicht mehr denkbar, weil lebenslang ist bereits lebenslang und besondere Schwere der Schuld bedeutet, dass das Gericht sagt, vor über 26, 28, 30 Jahren wird er sowieso nicht entlassen. Und als letzten Riegel, das gab es mal in einer gewissen Phase, auch noch die Sicherungsverwahrung. Das ist Open End, hinten dran. Ja, also im Jargon des Knastes heißt es der Rucksack. Also das kriegst du schon aufgebunden, damit du weißt, okay, du bleibst uns hier erhalten, bis du ein alter Mann bist, der von Siechtum gezeichnet ist. Und wenn du dann noch Glück hast, kannst du vielleicht nochmal entlassen werden, ansonsten stirbst du in Haft. Es gibt Menschen, die sagen, diese Kombination ist die trockene Todesstrafe. Aber er hat auch viel dafür getan, finde ich. Und zu dem Verhalten des Verteidigers kann man nichts anmerken. Ich meine, normalerweise sollte schon ein Verteidiger irgendwo versuchen, mildernde Umstände ins Feld zu führen oder irgendwie ein günstigeres Votum herauszuholen. Aber offenbar hat der eigene Mandant ja ihn dabei wenig unterstützt. Also vielleicht gibt es am Ende des Tages dann doch so etwas, dass er selber halt gesehen hat, aufgrund seiner Erfahrung im Gefängnis und auch aufgrund jetzt dieser erneuten schwierigen, brutalen Tat, dass es für ihn besser ist, wenn er im Knast weiterlebt und nie wieder draußen irgendwo unterwegs sein darf. Und ich glaube, da stimme ich ihm zu.
Was auch noch so eine Pointe am Ende ist, obwohl das ist natürlich jetzt ein vielleicht etwas pietätloses Wort, aber es hätte ja im Prinzip sein können, dass er wieder genau in dieses Gefängnis kommt, wo der Mann des Opfers ja auch immer noch Vollzugsbeamter ist und damit sich aber die beiden nie mehr im Gefängnis begegnen können, hat man ihn dazu verurteilt, seine Strafe in einer anderen Stadt abzusetzen.
Ja, das ist ja auch naheliegend. Also ich finde, dass man muss auch diese Vollzugsbeamten ersparen, dass der irgendwann mal, also irgendwie regelmäßig im Rahmen seines Jobs, dem Mörder und Vergewaltiger seiner Frau begegnet. Also damit tut man ja in erster Linie tut man dem einen Gefallen. Auf der anderen Seite, Sina, egal wo dieser Mörder hingeht, in jedem Knast, ja, eilt ihm der Ruf voran, das ist ein Typ, der hat die Frau eines Kollegen gequält, vergewaltigt und ermordet. Das begleitet ihn. Egal, in welcher Haftanstalt man in Deutschland ihn verlegt. So weit kann man ihn gar nicht wegverlegen, dass das nicht das Ich rumspricht. Und glaube mir, dafür sorgen auch heute noch Menschen, dass das jeden Tag irgendwo ihm voraus eilt. Man muss schon überlegen, was man macht. Und manchmal hat man doppeltes Pech.